Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Wir sind heute wieder mit einer neuen Folge von unserem Format Europa erklärt da. Und zwar wollen wir uns dem Thema Lobbyismus und Korruption in der Europäischen Union widmen und uns mal anschauen, ist das ein Systemfehler oder was passiert da eigentlich genau? Ich bin Nele und neben mir sitzt wieder Amelie.
Hallo.
Das hier ist auch tatsächlich schon die 73. Folge. Also wir haben auch mit Erstaunen festgestellt, wie, ja, in welch großen Schritten wir hier vorangehen. Also die 100 ist gar nicht mehr so weit weg. Da müssen wir was Besonderes überlegen. Aber gut, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, heute wollen wir uns Lobbyismus und Korruption in der Europäischen Union mal ein bisschen genauer anschauen.
Ja, was man da vielleicht immer mal wieder hört, sind so Aussagen wie, Brüssel ist ein Moloch, einfach viel zu groß und zu teuer. Oder man hört auch immer wieder, die EU entscheidet über unsere Köpfe hinweg. Die EU sei intransparent, undemokratisch oder auch korrupt. Oder die EU ist regulierungswütig und macht lauter unsinnige Verordnungen. Das sind alles so Aussagen, die über die EU oder halt in Bezug EU und Korruption doch immer mal wieder fallen. Aber ja, diese Kritik bezieht sich zumeist auf ja demokratische Berechtigung, die unübersichtlichen Entscheidungsprozessen und den schwer kontrollierbaren Einfluss auf die EU-Politik, also zum Beispiel durch die Vertreter und Vertreterinnen aus der Wirtschaft.
Ja, wichtige Schlagwörter, die hier vielleicht schon mal einfach zu nennen sind, sind natürlich Demokratiedefizit, du hast es gerade schon gesagt, intransparent oder eben auch Lobbyismus. Aber um uns das Ganze mal so ein bisschen genauer anzuschauen, was da überhaupt in der Europäischen Union so passiert, müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen Begriffe definieren und klären. Und zwar stellen wir uns erstmal die Frage, was ist eigentlich Lobbyismus? Also was bedeutet das überhaupt? Grundsätzlich beschreibt Lobbyismus einen Umstand oder den Umstand, dass Interessenvertretungen, zum Beispiel eben aus der Wirtschaft oder auch anderen Sektoren, Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Und das passiert sowohl auf kommunaler Ebene, auf nationaler, aber eben auch zum Beispiel auf der europäischen Ebene. Lobbyisten und Lobbyistinnen sind ja oftmals Angestellte in großen Unternehmen, aber es können auch zum Beispiel Stiftungen oder Umweltorganisationen sein, die eben versuchen, ihre Anliegen und ihre Politik irgendwie unterzubringen. Die Aufgabe von Lobbyistinnen ist es dabei, eine ja schon fast persönliche Beziehung eben zum Beispiel zu Abgeordneten des EU-Parlaments aufzubauen, eben zum Beispiel aber auch zu Minister und Ministerinnen oder meinetwegen auch zu Angestellten aus der Europäischen Kommission. Und diese ja Verbindungen und persönlichen Beziehungen müssen dann eben auch über einen längeren Zeitraum schon ein Stück weit gepflegt werden, damit die eben genutzt werden, um ja bei bestimmten Regelungen oder Gesetzen, die verabschiedet werden, ja den Sinn oder ja das Anliegen ihres Arbeitgebers letztendlich irgendwie mit einzubringen und das eben ja das Ganze so ein bisschen zu beeinflussen.
Ich musste immer an die Serie denken, Parlament.
Die kenne ich gar nicht tatsächlich.
Nein?
Nee, die kenne ich nicht.
Da haben wir doch schon mal drüber geredet.
Ja?
Wo es auch darum geht mit Brüssel und er macht Praktikum.
Ja, irgendwas klingelt.
Von einem Abgeordneten.
Irgendwas klingelt, ja.
In der ersten Folge trifft er auch auf einen Lobbyisten.
Auf einen Lobbyisten, ja.
Und lässt sich da ganz schön um den Finger wickeln und dann
Dann
so,
vielleicht hier an der Stelle ein Hinweis, das könnte man sich dann vielleicht mal angucken, wenn das ist anscheinend eine schöne Verbildlichung davon, was da passiert.
Ist ziemlich gut gemacht, die Serie ist echt sehr, sehr interessant und ergibt auch mal so einen Einblick. Ja,
sehr schön.
Es ist ja auch so, viele Politiker, Politikerinnen müssen halt oft ohne wirklich nötiges Fachwissen Entscheidungen fällen und dann bieten diese Lobbyisten die Möglichkeit an, ja, bestimmte Informationen zu einem Themenfeld bereitzustellen. Das ist auch wirklich, wie jetzt angesprochen in dieser Serie, in der ersten Folge ist genau das auch das Problem. Der Vorteil daran ist halt, dass Politiker und Politikerinnen verschiedene Stimmen einholen können und auch diese abwägen können. Das Problem daran ist aber wieder, dass niemand den vollständigen Überblick über die vielen europäischen oder außereuropäischen Interessenvertretungen hat. Und außerdem ist es schwer zu verfolgen, was genau dann eine Entscheidung überhaupt beeinflusst. Außerdem sind Bestechungsversuche möglich, da die Kommunikation mit dem Politiker und auch Politikerin nicht immer öffentlich und auch transparent stattfindet.
Genau, da sind wir jetzt halt schon bei dem Punkt der Transparenz oder eben eher Intransparenz. Also dafür hat die Europäische Union ein sogenanntes Transparenzregister eingeführt, um sozusagen mehr Klarheit und Übersichtlichkeit darüber zu erlangen, wer da eigentlich so Einfluss übt und wer da seine Interessen vertreten haben möchte. Genau, diese Vertretungen oder Interessenvertretungen müssen sich registrieren lassen. Also beziehungsweise sie müssen halt nicht, es ist eben nicht verpflichtet, sondern das ist mehr so eine Kann-Option. Und das genau ist auch das Problem, da werden wir später nochmal drauf eingehen. An sich ist das Register für alle Bürger und Bürgerinnen offen einsehbar. Also wenn man sich da mal ein bisschen schlau macht im Internet, kann man da auch drauf Zugriff nehmen und sich das angucken. Aber dadurch, dass es wie gesagt so eine Kann-Option ist, bedeutet das nicht, dass da zwangsläufig wirklich alle aufgeführt sind. Und die ja eben vielleicht eher mit nicht so regelkonform oder gesetzeskonform Methoden wie eben Bestechung oder so teilnehmen, die werden sich höchstwahrscheinlich da eher vielleicht nicht registrieren lassen. Und von daher ist an sich ein guter Ansatzpunkt, aber hapert dann ein Stück weit in der Umsetzung.
Du sagst es schon ganz richtig, also es ist eine Kann-Option. So, und genau deswegen, weil es eine Kann-Option ist, gibt es halt weiterhin wirklich viel Kritik an dieser Intransparenz. Also schätzungsweise sind es ungefähr 25.000 Lobbyisten, die mit einem Jahresbudget von ja ungefähr 1,5 Milliarden Euro Einfluss nehmen in Brüssel auf die EU-Institutionen. Und etwa 70% davon arbeiten dann für Unternehmen und Wirtschaftsverbände. Also da sollte es ja dann schon ein bisschen Klick machen, was denn da so vielleicht die Hintergrundgeschichten sind oder die Hintergrundinteressen. Und ja, die haben natürlich auch privilegiertere Zugänge zu den Kommissaren oder auch zu den Abgeordneten und können dann ihre Änderungsanträge für Gesetzesvorlagen irgendwie ein bisschen schnittiger,
einfacher da so ein Stück weit reinbringen, vor allem eben Wirtschaftsunternehmen, du hattest es gerade gesagt, die einfach auch viel mehr Kapital, viel mehr Geld zur Verfügung haben, denen stehen dann natürlich auch andere Möglichkeiten offen als jetzt ein kleiner Umweltverband beispielsweise, der sich für die Interessen der Frösche in Mecklenburg-Vorpommern einsetzt, also jetzt mal ganz banales Beispiel, so die haben natürlich einen anderen Radius zum Agieren als jetzt große Wirtschaftsverbände mit sehr, sehr viel Geld dahinter. Ja, andererseits gibt's aber auch Organisationen wie zum Beispiel Lobby Control, die setzen sich dann dafür ein, eben mehr Transparenz zu schaffen und dem Lobbyismus eben auch Grenzen zu setzen. Die machen dann viel auch so journalistische Arbeit, recherchieren ganz viel und wenn dann eben so große Skandale aufgedeckt werden, wir kommen nachher auch noch zu zwei Beispielen, sind die sozusagen immer an vorderster Front dabei und berichten auch darüber. Es ist auch sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt bei der Recherche auf deren Seite auch mir ein bisschen was angeguckt. Also das ist, gibt's sehr, sehr viele Sachen, in die man da mal so ein bisschen reingucken kann. Also das kann ich eigentlich nur empfehlen, sich die Seite von Lobby Control mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und die Forderung, die Lobby Control im Zuge dieses ganzen Transparenzregisters macht, ist erstmal logischerweise, dass das Ganze verpflichtend sein soll und eben nicht mehr so eine Kann-Option. Und dass eben diese Interessenkonflikte von Abgeordneten, Kommissaren oder auch hohen Beamten eben letztendlich auch öffentlich gemacht werden. Also dass es dann eben nicht mehr erst, wenn es so richtig knallt und so ein großer Skandal aufkommt, das Ganze öffentlich gemacht wird, sondern von Anfang an diese Interessenkonflikte öffentlich einsehbar sind. Eine andere Sache, für die sich Lobby Control zum Beispiel einsetzt, ist, wir hatten es gerade erwähnt, dass eben auch finanziell weniger gut ausgestattete Interessen oder eben die Verbände dahinter genauso gehört werden wie eben große Wirtschaftsverbände mit viel, viel Geld.
Ja, und es gibt auch schon einige Änderungen, die jetzt auch wirklich schon vorgenommen wurden. Beispielsweise müssen seit Anfang 2025 nicht mehr nur die circa 400 Spitzenbeamtinnen der Kommission ihre Lobbytreffen veröffentlichen, sondern halt auch wirklich alle Beamten bis zur Ebene der Referatsleitung. Also das sind dann jetzt nun insgesamt so 1.500 Beamte und Beamtinnen. Also schon deutlich höhere Anzahl. Außerdem müssen alle Beamten und Kommissare Kurzprotokolle herausgeben und das ist auch eine Neuerung.
Vielleicht jetzt mal, um das so ein bisschen bildlicher zu machen, ein relativ konkretes Beispiel, das war auch eins der ersten, die mir so eingefallen ist die Autolobby in der Europäischen Union. Das ist ja vor allem auch in Deutschland mit dem großen Wirtschaftsstandort eben für Autobau und so weiter. Ich glaube, die Marken sind alle bekannt, die muss ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Aber genau, die Autolobby, darum soll es jetzt so ein bisschen gehen. Vielleicht nochmal ein bisschen Background dazu. Beginn 2025 gab es den sogenannten Autodialog in der Europäischen Kommission, um über die Zukunft der Branche zu sprechen und eben zu schauen, wie man das ein bisschen besser handhaben kann, was man da verbessern kann. Und das Ergebnis davon war tatsächlich, dass Abgasregelungen, die zuvor schon einmal relativ hoch angesetzt wurden, um eben diesem ganzen Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen, dass die tatsächlich danach wieder abgeschwächt wurden. Und das hat in den Medien damals auch sehr, sehr viel Kritik eingeheimst. Denn da wurde die Grenze für CO2, die für 2025 feststand, nun doch nicht eingehalten werden muss. Also man hat das alles so ein bisschen aufgeweicht und die Hersteller für Autos bekommen seitdem mehr Zeit, bevor sie zum Beispiel Strafen zahlen müssen, wenn sie eben über diese CO2-Abgaswerte drüber kommen. Auch Vertreter aus der Zivilgesellschaft haben an diesem Treffen teilgenommen. Also auch so zum Beispiel eben der Umweltdachverband T&E, das steht für Transport and Environment. Und der Direktor von T&E sagte in einem Interview dazu, Zitat, es ist wichtig, unsere Perspektive einbringen zu können und auch wissenschaftliche Forschungen, um ein Gegengewicht zur Industrie zu bilden. Ich denke also, die Kommission hat in dem Punkt gute Arbeit geleistet, uns einzubeziehen. Also erstmal grundlegend zu sagen, hey, das ist jetzt ein Treffen grundlegend für die Autoindustrie, aber wir ziehen eben auch in dem Moment auch ein Stück weit Lobbyisten eben aus anderen Bereichen mit hinzu, damit die eben ihre Interessen auch vertreten können. Weiterhin berichtet aber auch von Versuchen der Industrie, also speziell der Autoindustrie, T&A aus dem Dialog auszuschließen. Konkret nennt er den Verband der deutschen Automobilindustrie, die sich da wohl nicht so wirklich gerühmt haben, sondern eher versucht haben, diese Umweltverbände aus diesen Gesprächen so ein bisschen rauszudrängen und deren Position dann gar nicht so mit einfließen zu lassen, was ja anscheinend auch ja ein Stück weit geklappt hat, wenn wir uns angucken, dass eben diese Abgasregelungen so sehr verwässert wurden danach.
Ja, und auch durch den Einfluss der Autoindustrie auf die Politik können sich halt die Hersteller erstmal der eigentlichen Grenzen entziehen und sich statt auf E-Autos wieder mehr auf die Produktion von herkömmlichen Verbrennern konzentrieren.
Kurzfristig gesehen ändert sich jetzt eigentlich gar nicht so viel nach diesem Vorgang in Brüssel, wo das Gesetz so ein bisschen verwässert wurde, weil ja auch erstmal das EU-Parlament und auch der EU-Rat zustimmen müssen zu dieser neuen Regelung. Allerdings dürfte die Basis sozusagen, also das eigentliche Gesetz, um das es da geht, wo es das Ziel eigentlich ist, auf E-Mobilität umzusteigen, so ein bisschen entkernt werden. Laut Handelsblatt, also so einem Wirtschaftsmagazin, dürfte das vielleicht schon Ende 2025 der Fall sein. Damit würden Strafzahlungen der Autobauer für den Fall zu wenig verkaufter Elektrofahrzeuge entfallen, indem die Schonfrist um 3 Jahre verlängert wird. Allein Volkswagen hätte für das Verfehlen der 2025er Vorgaben 1,5 Milliarden Euro entrichten müssen, also sehr, sehr viel Geld. Und das steht jetzt alles gerade so ein bisschen auf der Kippe durch diesen Autodialog. Vor dem politischen Wendepunkt gab es eine große Kampagne auch unter anderem der Mineralölindustrie. Also die spielt natürlich beim Schlagwort Treibstoff, Benzin und so weiter eine große Rolle. Schon 2021 wurde in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung aufgenommen, dass Autos, die mit sogenannten E-Fuels, also synthetisch hergestellten Kraftstoffen fahren, auch nach 2035 noch zugelassen werden könnten. Der Porsche-Chef Oliver Blume sagte später selbst, dass sein guter Kontakt zum damaligen Finanzminister Christian Lindner dabei geholfen habe, diese Regelung im Endeffekt durchzusetzen. Also hier sieht man, dass es eben auch auf nationaler Ebene dazu, ich sag mal, Ungereimtheiten kommt. Aber das vielleicht nur als Beispiel jetzt für die Autolobby.
Ja, auf Druck Deutschlands wurde diese Ausnahme schließlich auch in das EU-Recht übernommen, obwohl halt diese E-Fuels als teuer und ineffizient und auch schlecht fürs Klima gelten. Und ja, laut einem Bericht des Spiegels vom Februar spielen E-Fuels in den Plänen der Autoindustrie auch kaum eine Rolle. Also sie werden halt eher so als Vorwand genutzt, um herkömmliche Verbrennungsmotoren dann auch schlussendlich länger am Leben zu halten. Das Ziel wurde erreicht, aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, zu welchem Preis?
Genau, also da geht es natürlich auch ganz groß um Umweltthemen. Wir hatten das ja vorhin schon gesagt mit T&E, die da so ein bisschen aus diesem Dialog ausgeschlossen wurden. Und vor allem, wenn es eben um sehr engen Kontakt zu Politikern und Politikerinnen geht und auch um Bezahlung und Bestechung, sind wir sehr, sehr schnell beim Thema Korruption. Auch das wollen wir an dieser Stelle einmal ganz kurz klären, was das eigentlich genau heißt. Korruption bedeutet, dass jemand seine Macht oder eben auch seine Position ausnutzt, um sich selbst oder anderen einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Zumeist eben, wie schon gesagt, gegen Geld, Geschenke oder auch gern mal andere Gefälligkeiten. Dazu zählt eben, dazu zählen zum Beispiel Bestechung, Vetternwirtschaft, aber auch Amtsmissbrauch.
Ja, und da gab es vor kurzem auch einen Vorfall. Am 13. März 2025, vielleicht haben einige von euch davon gehört, vom Huawei-Gate. Also das war dann wirklich so ein neuer Korruptionsskandal, der dann das EU-Parlament auch wirklich erschütterte. Da hat die belgische Polizei eben am 13. März 2025 Medienberichten zufolge die Büros und Wohnungen von Huawei-Lobbyisten und Lobbyistinnen durchsucht und auch 2 Büros im Europäischen Parlament versiegelt. Also die Ermittlungen sind halt ein Teil einer sich ausweitenden Bestechungsuntersuchung im Zusammenhang mit den Lobbyaktivitäten des chinesischen Technologieriesens Huawei. Und darin sollen 15 Abgeordnete involviert sein.
Ja, also das ist schon relativ viel, 15. Also klar, es gibt viele hunderte Parlamentsabgeordnete.
Aber 15 so in einem, das ist schon ganz schön.
Das ist schon doll. Die Behörden vermuten in dem Zusammenhang, dass diese Lobbyisten und Lobbyistinnen mit teuren Geschenken und auch zum Beispiel Reisen, regelmäßigen Einladungen zu Fußballspielen oder sogar einfach auch relativ plakativ mit Bargeld bestochen wurden. Und Ziel dieser Bestechungskampagne war es wohl, politische Positionen im Interesse von Huawei ins Parlament bringen. Die Bestechungen seien wohl im Zeitraum von 2021 bis 2025 gelaufen, also bis das Ganze jetzt so aufgeflogen ist. Und die Verdächtigen seien durch die belgische Polizei erstmal in U-Haft genommen worden und der Vorwurf grundlegend lautet Korruption und organisierte Kriminalität.
Ja, und anscheinend gab es bereits vor 4 Jahren in dem Fall einen Brief an die Kommission von der Brüsseler Lobbyvertretung von Huawei in Zusammenarbeit mit einem italienischen Abgeordneten der Forza Italia. Und angeblich sei dieser von den Abgeordneten, die unterschrieben haben, auch initiiert worden. Also da gab es so einen Brief, der forderte, dass Huawei nicht vom europäischen 5G-Markt ausgeschlossen wird. Und ein Entwurf dieses Briefes wurde auf den Computern des Public Affairs Directors von Huawei auch gefunden. Und ja, dem italienischen Abgeordneten und auch weiteren Verfassern des Briefes seien wohl 15.000 Euro angeboten worden sein und dazu jedem Mitunterzeichner nochmals eine Summe von 1.500 Euro.
Ja, also man sieht, das ist wirklich so ein ja so eine Blaupause von dem, wie Korruption funktioniert. Hier, du kriegst Geld und bitte tu mal so, als wäre das alles in eurem Interesse als Parlamentsabgeordneter, aber eigentlich stehen die Interessen eben von Huawei in dem Moment dahinter. Vielleicht ein weiteres ähnliches Beispiel, was da alle in den Medien mitbekommen haben, war Katar. Da ging es um die ehemalige Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili und auch weiteren Abgeordneten. Und diesen, ja, wurde in dem Moment auch Bargeld angeboten oder dem wurde Bargeld gegeben, um im Parlament die Interessen der Länder Katar, Mauretanien und von Marokko zu vertreten. Also hier geht es jetzt nicht um so einen Konzern, der irgendwie seine Interessen vertreten haben möchte, sondern tatsächlich um andere Staaten. Und vor allem Assistenten und Assistentinnen von den Abgeordneten spielen hierbei tatsächlich eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle, also sowohl bei Huawei als auch beim Katar-Gate. Die versiegelten Büros, auch im Huawei-Fall, gehörten tatsächlich jetzt nicht direkt den Parlamentsabgeordneten, sondern Assistenten und Assistentinnen von denen.
Ja, und vielleicht lässt sich da schon auch mal zu sagen, dass es bis heute in im Katar-Gate auch keine Verurteilung gibt. Also Eva Kaili war sogar bis 2024 EU-Abgeordnete, allerdings ohne Fraktion. Und ihre Anwälte haben halt Fehler und Lücken im Vorgehen der belgischen Staatsanwaltschaft auch dementsprechend genutzt. Es ist so, dass sie auch eine gewisse Immunität haben, also die Abgeordneten haben eine gewisse Immunität und das spielt dabei natürlich auch noch eine entscheidende Rolle. Und diese Immunität abzuerkennen, das dauert halt unglaublich lange und das erklärt auch, warum auch im Huawei-Fall bisher keine Abgeordnetenbüros von der Polizei überhaupt versiegelt wurden.
Genau, also da ist vielleicht nochmal dieser Unterschied, die Assistentinnen genießen eben nicht unbedingt diese krasse Immunität eben wie die Abgeordneten und dann sind es halt eher deren Büros, die erstmal dann versiegelt werden, bevor die Abgeordneten da wirklich auch bestraft werden. Auch die Aufklärung dieser Skandale ist sehr, ja, sagen wir mal, schwierig oder problembehaftet. Eine genaue Vorgehensweise der Huawei-Lobbyisten und Lobbyistinnen ist unklar, also das Ganze ist total intransparent und deshalb gibt es halt auch kaum Aussagen darüber, welche Lobbyregeln jetzt eigentlich im Endeffekt wirklich verbessert werden müssen, weil man gar nicht so richtig weiß, wo die jetzt angesetzt haben und wie können wir das irgendwie transparenter gestalten. Aber was man sagen kann, ist, dass die Abgeordneten ja letztendlich sich teilweise in Anführungsstrichen nur für 1.500 Euro schon bereit erklärt haben, sich halt, sagen wir mal, strafbar auch zu machen und sich zu verkaufen. Also grundlegend kann man also davon ausgehen, dass es keine wirkliche Angst davor gibt, erwischt zu werden. Also ich denke mal, als Abgeordneter verdient man ja auch wirklich sehr, sehr gut, kann man ja einfach mal so sagen. Und da sind 1.500 Euro, was für uns jetzt erstmal viel klingt, so als Abgeordneter im EU-Parlament gar nicht mal so eine Riesensumme und sich dann da schon bereit zu erklären, ja, einfach auch strafbar zu machen, das ist schon...
Ist natürlich aber auch wieder so ein Problem, die haben da auch einfach gar keine Angst mehr vor.
Absolut.
Ne? Also, naja, aber jetzt zum Huawei-Skandal, also wollen wir uns mal ein paar Folgen davon angucken. Es ist so, dass den Huawei-Lobbyisten der Zugang zu Gebäuden in Straßburg und Brüssel auch wirklich untersagt wurde und dass es auch keine weiteren Treffen mehr mit diesen Personen gibt oder dass sie nicht mehr erlaubt sind. Also sie wurden wirklich der Tür verwiesen, kann man so sagen. Was auch noch relativ wichtig oder nützlich für Ermittlungen ist, sind diese Transparenzverpflichtungen für Abgeordnete. Also zum Beispiel Geschenke über einen Wert von 150 Euro. Da haben wir aber wieder das Problem, sie werden nicht durchgesetzt. Also es gibt da schon kaum Sanktionen in den vergangenen Jahren bei Verstößen. Ich glaube, das spielt dann auch nochmal ein bisschen dazu, dass sie da einfach keine Angst mehr vorhaben. Genau, es ist halt das Problem, diese Überprüfung und auch die Sanktionierung ist halt Aufgabe der Parlamentspräsidentin und auch einem Beratungsgremium.
Also an sich gibt es dafür eben innerhalb der Institutionen diese Kontrollorgane, eben wie du gerade meintest, die Parlamentspräsidentin, die Beratungsgremien. Die Frage ist nur, naja, die Parlamentarier sollen sich also im Endeffekt gegenseitig kontrollieren, wenn man man das mal runterbricht, und sich auch gegenseitig bestrafen. Und ob das jetzt so eine gute Idee ist, gibt es auch immer wieder den Vorwurf, wenn es jetzt zu Kontrollen innerhalb der Polizei kommt, wenn dann Beamte gegen andere Beamte ermitteln müssen, hat sich ja da in der Vergangenheit auch schon oft gezeigt, dass es dann vielleicht eben nicht der neutralste und effizienteste Weg ist, um so Strafen dann wirklich durchzusetzen. Und eine ähnliche Kritik wird auch hier wieder geübt. Auch in dem Fall Lobby Control, ich hatte die ja vorhin schon mal kurz erwähnt, die fordern an dieser Stelle auch eine neutrale Instanz, die die Regeln im Endeffekt durchsetzt und eben nicht ein Gremium, was aus anderen Parlamentariern besteht, die ja im Endeffekt, ich will denen das jetzt nicht unterstellen, aber die ja im Endeffekt auch in solche ähnlichen Sachen verwickelt sein können oder da irgendwie vielleicht auch geschmiert werden. Im Jahr 2024, also nachdem Katargate und so weiter alles schon in den Medien öffentlich gemacht wurde, wurde ein EU-Ethikgremium verabschiedet, wobei Vertreter und Vertreterinnen der Institution, also der EU-Institution, und auch 5 unabhängige Expertinnen drin sitzen. Und dieser Ethikrat, dieses Ethikgremium sollte sozusagen dafür dienen, ja, dem Ganzen nochmal, ich sag mal, so einen moralischen Unterbau zu geben und Korruption auch einfach als das Schlechte darzustellen, was es ist. Dieses Gremium hat jedoch kaum die Möglichkeit, die Einhaltung der Regeln eigenständig zu kontrollieren oder im Endeffekt durchzusetzen. Ja, und das macht es natürlich auch wieder ein bisschen schwierig.
Ja, dabei ist die Forderung relativ simpel. Also dieses Gremium soll arbeitsfähig werden. So, soweit die Forderung. Es ist aber so, dass derzeit Christdemokraten das im Parlament blockieren und das auch gemeinsam mit rechtspopulistischen Fraktionen des Gremiums. Und bereits beschlossene Konsequenzen für Katargate wurden halt nun wieder in Frage gestellt.
Also man sieht, es ist halt ein sehr komplexes Thema und dadurch komplex, dass es eben so intransparent ist. Wie gesagt, auf der Website von Lobby Control findet man viel, aber auch auf den EU-internen Seiten findet man viel, eben zum Beispiel über dieses Ethikgremium und die ganzen Sachen, die vor allem bei diesem Huawei-Gate zum Beispiel aufgekommen sind. Ich glaube, das ist ganz spannend, sich da mal so ein bisschen drüber zu informieren. Es gibt ja auch unzählige Zeitungsartikel dafür, da hätte man jetzt auch hier eine 2-Stunden-Folge draus machen können. Aber ich hoffe, wir haben mal so ein bisschen runtergebrochen, was Lobbyismus und Korruption überhaupt grundlegend bedeuten und wie das eben in einzelnen Fällen jetzt auch in der EU passiert ist oder leider auch weiterhin immer noch passiert. Ja, und es bleibt spannend, wie es jetzt mit diesen Gremien weitergeht, wie jetzt meinetwegen der Huawei-Skandal auch noch weiter aufgearbeitet wird und ob dann gewisse Abgeordnete vielleicht auch ihren Job sozusagen im Endeffekt verlieren. Das war jetzt bei Eva Kaili, wir hatten es vorhin gesagt, gar nicht der Fall, die war weiterhin Abgeordnete. Also es ist ein großes, großes Konstrukt und da dem Ganzen Herr zu werden, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ja.
Aber damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was Neues mitnehmen oder auch alte Sachen nochmal auffrischen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, uns vielleicht auch noch weitere Themenvorschläge schickt. In den Shownotes findet ihr wie immer unsere Verlinkungen zu Social Media, zu Facebook, YouTube, TikTok und so weiter. Schaut auch da gerne mal vorbei. Ansonsten abonniert den Podcast, teilt ihn gerne und
5-Sterne-Bewertung.
5-Sterne-Bewertung, genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.